Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Slam-Poet ist er in Deutschland bekannt geworden. Mit seinem ersten Roman wurde er zum internationalen Bestseller-Autor Pierre Yaravan. Schon dieser Erstling spielte im Libanon, dem Land seiner Herkunft. Und jetzt reist Pierre Yaravan erneut dahin im neuen, heute erscheinenden Roman Ein Lied für die Vermissten. Der Schriftsteller lebt in München, ist dort für uns im Studio. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Schon ein Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus zu machen, heißt es in Ihrem Roman. Was war bei Ihnen denn dieses Sandkorn, um Ihre Geschichte daraus zu machen?
Ich habe ja vor einigen Jahren im Libanon recherchiert, damals noch für den ersten Roman, und bin da eigentlich eher durch Zufall auf das Thema der Vermissten gestoßen. Im Libanon werden ja 17.000 Menschen bis heute vermisst, gelten als verschwunden, und habe damals natürlich gleich gemerkt, das Thema ist zu groß, um es noch in dem ersten Roman zu behandeln, und es wuchert in Bereiche aus, in denen es eigentlich ganz eigene Geschichten gibt. Und so habe ich das festgestellt, ja, dass das also direkt im Libanon selbst ein Tabu ist, und mich hat das so überrascht und auch erschreckt, und das war mir einfach dann ein Anliegen. Das war das Sandkorn, diese Archivdokumente, auf die ich da gestoßen bin.
Für diese eigenen Geschichten haben Sie einen eigenen Erzähler ersonnen. Armin heißt er, der von verschiedenen Zeiten von seinem Leben in Beirut, seiner Rückkehr dorthin erzählt. Mitte der 1990er Jahre ist das erst, dann in den 2000ern. Er teilt mit Ihnen ja einige biografische Details, Herr Yaravan. Auch Sie haben libanesische Wurzeln, Ihr Vater kam aus dem Libanon, Sie sind als Kind nach Deutschland gekommen. Armins Familienverhältnisse sind jedoch jetzt ganz anders. Wie nah, habe ich mich gefragt, wie fern stehen Sie selbst zu diesem Erzähler?
Wir teilen die Leidenschaft fürs Erzählen, das ist vielleicht die größte Verbindung. Also er wird im jungen Alter ja im Nationalmuseum während der Sommerferien, wenn man so möchte, ausgebildet von einem echten Geschichtenerzähler, die es im Nahen Osten ja gibt, diese Hakawati. Und diesen Wunsch zu erzählen, den behält er sich immer bei, und ich glaube, das ist die große Parallele. Ich habe mit 13 angefangen zu schreiben, und alles, was ich immer wollte, war, ein Romanautor zu werden. Und ja, vielleicht ist das der größte Verbindungspunkt. Aber ansonsten hat er zum Glück, muss man ja fast sagen, mit meiner Biografie nicht allzu viel gemein, außer eben, dass er dieses Unverständnis vielleicht teilt, als er als junger Mann in den Libanon kommt mit 13 Jahren, dass er auf eine Gesellschaft stößt, die ihm hermetisch erscheint, die ihm verschlossen erscheint, die ihm rätselhaft erscheint. Und so ging mir das auch, als ich angefangen habe, tiefer zu graben.
Wir kommen gleich auf dieses politisch brisante Thema Ihres Romans, Herr Yaravan, aber weil Sie gerade selbst das Wort schon benutzt haben, Hakawati, also die Figur des Hakawati, besonderer Typus von Geschichtenerzähler. Was ist ein Hakawati?
Das ist eine ganz alte Tradition, die heute vielleicht auch eher ein orientalisches Klischee geworden ist, aber auch eine Renaissance erlebt. Der Hakawati ist im Grunde der Geschichtenerzähler, der damals in Cafés und auf öffentlichen Plätzen seine Geschichten erzählt hat und damit eine große Zuhörerschaft erreichte und teilweise über mehrere Abende hinweg. Also wenn die Geschichte am spannendsten Punkt war, dann wurde einfach aufgehört und am nächsten Abend weiter erzählt. Und das konnte manchmal über Monate hinweg gehen, dass da eine Geschichte ersponnen wurde. Und ja, auf so einen Hakawati trifft Amin im Jahr 1994.
Jenes politische Thema wird zuerst umspielt, könnte man sagen, durch ein Bild, das Armins Mutter im Exil malt. Und dieses Bild trägt den Titel Ein Lied für die Vermissten, heißt es, so wie ihr Roman. Was ist das für ein Bild? Was für ein Lied?
Ja, das ist im Grunde, hat das Thema der Vermissten ja mehrere Ebenen im Buch. Einmal nicht nur eben die große politische Stelle der 17.000, sondern auch auf persönlichen Ebenen wird im Buch vermisst. Das heißt, die Mutter geht in den 70er Jahren, als der Bürgerkrieg im Libanon beginnt, nach Paris, um Kunst zu studieren. Es ist der Wunsch der Mutter, sie dorthin zu schicken, und sie malt in Paris dieses Bild und widmet es im Grunde ihren Vermissten, nämlich ihren Eltern, die im Libanon weilen. Und dadurch, dass eine Frau in diesem Bild an einem Baumstamm gelehnt sitzt, es ist der Garten des Elternhauses im Libanon, und es so ein bisschen so aussieht, als würde die Frau singen, trägt das Bild diesen Titel, Ein Lied für die Vermissten.
Sie haben vorhin die Zahl schon genannt, diese unfassbare. Über 17.000 Menschen sind es immer noch, und ihr Schicksal ist ungeklärt, die 30 Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs verschwunden sind, und man weiß nichts über sie. Man fragt sich ja, Wie kann das eigentlich sein, dass diese Aufarbeitung in dem Land so stockt? Sie sprachen vorhin selber von einem Tabu.
Ja, die Erklärung liegt leider, muss man sagen, tatsächlich im politischen und gesellschaftlichen System. Im politischen einerseits, weil die Männer, die damals für dieses Verschwinden verantwortlich waren oder Befehle gegeben haben oder zumindest wissen müssten, wo eventuell Massengräber liegen, die stehen ja heute ganz oben an der Spitze noch immer. Das ist das eine. Das heißt, es gab dieses Amnestiegesetz direkt nach dem Bürgerkrieg. Das heißt, sie wurden nie strafrechtlich verfolgt. Und es war immer die Devise, wir müssen nach vorne schauen. Wir schließen jetzt dieses Buch und schauen nach vorne. Aber dieses Buch ist in Wahrheit ja nie aufgeschlagen worden. Und eine Aufarbeitung hat darum auch nie stattgefunden. Und es wird immer ein bisschen argumentiert damit, dass zum Beispiel ein Massengrab zu öffnen in neuen Kriegshandlungen ja enden könnte, wenn jetzt festgestellt würde, in diesem Grab liegen zum Beispiel Menschen, die sind muslimischer Abstammung, dass dann Racheaktionen oder sowas stattfinden könnten. Also da wird sehr viel auch mit der Angst vor neuen Konflikten der Bevölkerung gespielt und so wird das eigentlich konsequent verhindert und die Frauen, das sind es ja in meisten Fällen, tun alles, um der Wahrheit näher zu kommen, aber scheitern an ganz vielen Fronten.
An einer Stelle spricht Amin von den Narbenfalten Beiruts. In diesen Falten sei dieses Thema auch verborgen. Das ist eins von vielen eindrücklichen Bildern, die Sie für die Stadt finden. Wie ausgeprägt, wie fühlbar, wie sichtbar sind diese Narbenfalten immer noch? Sie waren da.
Noch immer sehr sichtbar. Das heißt, Beirut ist zwar einerseits eine wunderschön wiederaufgebaute Stadt, die Innenstadt. Man muss aber nicht weit gehen, um eigentlich überall noch an Wohnhäusern die Einschusslöcher zu sehen. Und das Interessante ist, dass man das auch an sich selbst beobachten kann, wie dieser Verdrängungsprozess funktioniert. Das heißt, nach ein paar Tagen in Beirut geht man an diesen Häusern, die einen vor ein paar Tagen noch erschreckt haben, einfach vorbei, weil sie Normalität geworden sind. Und ich glaube, das sagt auch ganz viel aus über die Mentalität der Menschen in der Stadt. Einerseits sind die Wunden noch überall sichtbar, andererseits schaut man über sie hinweg.
Man liest im Nachwort von Ihren ja wirklich sehr intensiven zeitgeschichtlichen Recherchen für dieses Buch in Archiven, in Bibliotheken, Sie waren im Land. Und dennoch ist es überhaupt kein Tatsachenroman geworden, sondern im Gegenteil ein ja doch hochpoetisches Buch in einer eben solchen Sprache. Man taucht förmlich ein in so eine orientalische Welt voller Geschichten und Atmosphären. Warum haben Sie sich für diesen Ton entschieden?
Ja, Sie haben natürlich recht. Ich hätte es auch sehr viel fragmentarischer erzählen können, um in gewisser Weise das Thema literarisch zu verarbeiten. Aber ich glaube, Unterhaltung ist in dem Fall oder auch Zugänglichkeit ist in dem Fall ein ganz wichtiger Punkt, weil das Thema, also ich kann natürlich sagen, 17.000 Menschen sind verschollen, aber diese Zahl ist so abstrakt, dass sie bei uns nichts anderes als Verwunderung wird auslösen können. Aber wenn ich es Ihnen als Geschichte erzähle, und dann auch noch als eine Geschichte, die sich vielleicht leicht lesen lässt, auch unterhaltsam und mit Rätseln und Wendungen, dann lernen Sie vielleicht nebenbei etwas oder ich bringe Ihnen das Thema näher, als wenn es hermetischer geschrieben wäre auch, ja, also mehr auf Leerstelle und so weiter, was ja auch gepasst hätte. Aber dieser leichtere Ton und das vielleicht auch was Märchenhaftes, was da drin steckt, ich glaube, all das sind Verfahren oder Mechanismen, die den Roman zugänglich machen. Und mir war diese Zugänglichkeit einfach sehr wichtig, dass es gelesen werden kann und wie beiläufig werden diese Zahlen plötzlich zu Geschichten und zu Menschen.
Sie sind ja als Slam-Poet bekannt geworden, Herr Yaravan, als Mann auf der Bühne, so mit entsprechend kurzen, zündenden Texten. Und die literarische Welt hat sich schon die Augen gerieben, als Sie vor 4 Jahren Ihren ersten Roman veröffentlicht haben. Das war schon ein ja echt muskulöses Debüt von 450 Seiten, ähnlich umfangreich ist jetzt auch das neue Buch und hat ja eine wirklich auch enorme erzählerische Souveränität. Ich finde gar keinen einzigen schwachen Satz in diesem Buch. Wie haben Sie eigentlich diesen Sprung vom Slammer zum Epiker, zum Belletristen anscheinend so leicht geschafft?
Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob es so leicht war. Also das erste Buch tatsächlich, das habe ich ja in 8 Monaten geschrieben. Das ging mir tatsächlich gefühlt leicht von der Hand. Und als ich anfing, das zweite zu schreiben, dachte ich, das sei der Standard. Man braucht 8 Monate, um einen 450-seitigen Roman zu schreiben.
Da brauchen manche Leute 5 Jahre für
ja, Jaravan. Ganz genau. Und so sind, das musste ich aber auch erstmal lernen. Und das sind mir dann 3,5 Jahre sind daraus geworden dann tatsächlich. Und also es war tatsächlich ganz anders. Der Roman ist mir deutlich schwerer gefallen. Einfach auch, wie Sie sagen, und es freut mich, dass Sie das so feststellen. Ich wollte auch zeigen natürlich, dass ich was gelernt habe durch den ersten Roman, dass ich in gewisser Weise reifer auch erzählen kann vielleicht. Und auf der Bühne, ja, Sie haben recht, das ist natürlich was völlig anderes, wenn man einen Text schreiben muss, der in 6 Minuten irgendwie steht und irgendwie auch was transportiert. Aber nachdem ich das fast 10 Jahre gemacht hatte, war es mir tatsächlich auch, hatte was sehr Befreiendes, epischer erzählen zu dürfen, ohne dass nach 6 Minuten jemand hinter einem steht und einen abbricht.
Mir hat die Ordnung, die ich in Büchern fand, stets ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Das sagte der Erzähler Armin einmal. Trifft das auch für Sie zu?
Ja, ich glaube schon. Ja, für mich sind auch Bücher immer ein oder Bibliotheken oder Buchhandlungen Orte der Zuflucht gewesen, ja.
Das Erzählen kann nichts von dem, was verloren ist, zurückholen, aber es kann das Verlorene erfahrbar machen. Auch dieser schöne, wohl wahre Satz steht in Pierre Jaravans neuem Roman. Ein Lied für die Vermissten. Heute kommt das Buch in den Handel mit 464 Seiten für 22 Euro. Pierre Jaravan, schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.